Sie hören die Radiobotschaft des Missionswerkes Werner Heukelbach. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Weitere Radiosendungen der letzten 12 Monate finden Sie zum Herunterladen im Internet unter missionswerk-heukelbach.de. Jetzt spricht zu Ihnen Rudi Joas. Liebe Zuhörer, schön, dass wir wieder gemeinsam im Wort Gottes lesen können, um Rat und Hilfe für unser praktisches Leben zu finden. Heute möchte ich über das Thema reden, geistlich Leben in Familie und Gemeinde. Zunächst möchte ich einen kurzen Abschnitt aus der Bibel vorlesen, und zwar aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 18 bis 21. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Die geistliche oder ungeistliche Lebensweise eines Gläubigen offenbart sich nirgends so deutlich wie in seinem eigenen Haus. Vielleicht ist es dir auch schon einmal aufgefallen, der einfachste Ort, um geistlich zu sein oder um einen geistlichen Eindruck zu hinterlassen, ist die Öffentlichkeit, wogegen der schwierigste wohl zu Hause ist. Das liegt wohl daran, dass die familiären Beziehungen vertraut und andauernd sind, während die Aktivitäten in der Öffentlichkeit und die Eindrücke, die durch sie vermittelt werden, uns periodisch und gelegentlich vorkommen. Über ein solches Thema nachzudenken und zu sprechen ist nach meiner Meinung besonders wichtig für die christlichen Arbeiter, die nach außen oft eine professionelle Geistlichkeit zur Schau stellen, während sie zu Hause ein durch und durch fleischliches Leben führen. Ich möchte das dadurch illustrieren, dass ich den Vergleich ein wenig ändere. Als ich ein junger Mann war, bat ich einen alten Bruder um ein Gespräch. Ich äußerte den Wunsch, meinen Jahresurlaub zu investieren, um 4 Wochen jeden Tag an seiner Seite zu sein, um zu lernen. Ich wollte sehen, wie er stille Zeit hält. Ich wollte sehen, wie er sich auf geistliche Dienste vorbereitet. Ich wollte auch sehen, wie er mit seiner Zeit umgeht. Anfangs fand der Bruder, dass das wohl eine wunderbare Idee wäre. Nach einigen Wochen Bedenkzeit sagte er mir jedoch mit den Worten ab, dass er wohl nicht der Richtige für so ein Projekt wäre. Hatte er Hemmungen, zu viel von seinem Privatleben preiszugeben? Ich weiß es nicht. Der Bruder ist längst beim Herrn. Wie traurig wäre es aber, wenn der öffentliche, geistliche Dienst nicht mit dem persönlichen Leben außerhalb der Gemeinde übereinstimmt. Vielleicht kennst du auch solche Männer, von denen ein bekannter Bibellehrer einmal sagte, wenn sie auf der Kanzel stehen und das Wort auslegen, dann wünschst du dir, dass sie nie herunterkommen würden. Wenn sie aber unten sind, also im normalen Alltagsleben, dann wünschst du dir, dass sie niemals auf die Kanzel hinaufgehen sollten. Der gelegentliche Kontakt mit einer Versammlung bietet keine Möglichkeit, die Geistlichkeit eines Predigers einzuschätzen. Die praktischen Umstände zu Hause aber bieten eine weitaus bessere Gelegenheit dafür als die paar Stunden in der Gemeinde pro Woche. Wieder liefert uns der Abschnitt im Epheserbrief, der sich mit der Fülle des Geistes beschäftigt, die biblische Basis für diese Eigenschaft der geistlichen Lebensweise. Auf das Gebot, mit dem Geist erfüllt zu sein, im Vers 18, folgen 4 gleichgeordnete Sätze, die jeweils mit einem Partizip oder Mittelwort anfangen. Sie alle bezeichnen Folgen oder Eigenschaften eines vom Geist erfüllten Lebens. Diese 4 Mittelworte sind redend, singend, danksagend und sich unterordnend, wobei das letzte nicht nur der Schluss der Verse 18 bis 21, sondern auch der Leitsatz für das ist, was dann folgt, angefangen mit Vers 22. Ich könnte es auch so ausdrücken. Unterordnung, die von der Erfüllung mit dem Geist Gottes zeugt, wird am deutlichsten in den Beziehungen zu Hause zu sehen sein. Das Wort unterordnen bedeutet, bewusst eine untergeordnete Stellung einzunehmen. Das hat für den Ehemann und für die Ehefrau unterschiedliche Konsequenzen, aber beide sollten sich einander unterordnen. Damit wird gewissermaßen die Grundlage für ein gottgewolltes Miteinander in der Ehe gelegt. Für den Ehemann beinhaltet dies mindestens drei Dinge. Erstens, er sollte leiten, denn er ist das Haupt der Frau, Vers 23. Das bedeutet nicht, dass er ein Diktator ist, sondern vielmehr der verantwortliche Leiter seiner Familie. Ein Leiter, der nicht nur das Vorrecht hat, Entscheidungen zu treffen, sondern Verantwortung dafür trägt. Zweitens, er soll seine Frau lieben, Vers 25. Ein Mann braucht diese Ermahnung, denn er ist von Natur aus veranlagt, weniger ausdrucksvoll, um nicht zu sagen weniger liebend, als eine Frau zu sein. Dieser Hinweis mit dem Vergleich auf die Liebe des Christus ist auch deshalb so wichtig, weil viele christliche Männer lieber über die Stellung der Frau reden, als über ihre eigene Verantwortung, nämlich ihre Bereitschaft, sich für ihre Frauen bis zum Äußersten einzusetzen, ja, sogar bis zur völligen Hingabe in den Tod. Drittens, er soll seine Frau nähren, Vers 29. Das Wort, das mit nähren übersetzt wird, bedeutet so viel wie zur Reife bringen. Der Ehemann ist letztendlich verantwortlich dafür, seiner Frau und seiner Familie Hilfe für das geistliche Wachstum zu geben. Bedauerlicherweise ist heute meistens das Gegenteil der Fall. Nur allzu oft ist es die Ehefrau, die geistlich aufgeweckt und gewissermaßen gezwungen ist, ihren Ehemann mitzuziehen. Dabei sollten beide geistlich eifrig sein, und es ist die Verantwortung des Ehemannes, die geistliche Leitung in dieser besonders wichtigen Angelegenheit zu übernehmen. Eine geistliche Ehefrau wird sich der Leitung ihres Mannes unterordnen, Vers 22 und 24. Mit anderen Worten, sie wird in der Familie nicht gegen die Führung ihres Mannes arbeiten. Das bedeutet natürlich nicht, dass sie nichts zu sagen hat, sondern sie nimmt bewusst den von Gott gewollten Platz in der Beziehung zu ihrem Mann als seine Gehilfin an. Eine Gehilfin, oder ich benutze in diesem Zusammenhang auch gern den Begriff Ergänzung, hilft ihrem Ehemann bei der Suche nach den richtigen Entscheidungen. Natürlich kann niemand eine geistliche Einstellung in einem anderen erzwingen, aber es ist die Verantwortung des Ehemanns, in der Familie die Initiative zu ergreifen und die Leitung im geistlichen Leben der Familie zu übernehmen. Gerade dieses Miteinander in der Ehe ist die Grundlage zu unbeschreiblichem Glück zwischen Mann und Frau. Aber weil viele Männer und Frauen ihren Platz in der Ordnung Gottes nicht oder nicht richtig einnehmen, auch Quelle großer Not. Die Unterordnung der Frau in der Ehe ist kein Ausdruck mangelnden Wertes. Der Herr Jesus hat sich in seinem Leben bewusst und willentlich seinem Vater untergeordnet, ohne deswegen auch nur einen Augenblick weniger Gott oder weniger wert gewesen zu sein. Deswegen ist der Herr Jesus ein wunderbares Vorbild für die Frau. Aber auch die Männer sollten sich den Herrn zum Vorbild nehmen, wie sich Jesus für seine Gemeinde in Liebe völlig hingegeben hat. Wenn er wirklich unser Vorbild ist, dann machen wir es auch unseren Ehefrauen leicht, ihren biblischen Platz in der Schöpfungsordnung Gottes einzunehmen. Ich glaube, dass wir alle, Ehefrauen und Ehemänner, immer mehr lernen können, wenn wir uns vornehmen, dem Vorbild des Herrn Jesus nachzueifern. Das andere Hauptgebiet, auf dem eine geistliche Haltung sichtbar wird, ist die Gemeinde. Ein geistlicher Mensch wird immer versuchen, die Einheit des Geistes dort zu bewahren, wo er hauptsächlich gefordert ist, in seiner Ortsgemeinde. Ein spalterischer Geist zeugt von großer Fleischlichkeit. Der positive Beitrag, den ein geistlicher Christ in die Gemeinde einbringt, geschieht durch die Ausübung seiner geistlichen Gaben. Gott hat alle sogenannten Geistesgaben zum Wohl der anderen gegeben. Davon lesen wir nicht nur im 1. Korintherbrief Kapitel 12, sondern auch in 1. Petrus 4, Vers 10. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Ein geistlicher Gläubiger wird also seine geistlichen Gaben in der Kraft des Heiligen Geistes ausüben, um anderen in der Ortsgemeinde zu dienen. Der unreife Christ fördert Spaltungen, der reife Christ fördert die Einheit durch die Ausübung seiner Gaben. Paulus sagt in 1. Korinther 12, Vers 25, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Da ist es doch klar, lieber Hörer, dass das Gemeindeglied, welches immer Probleme schafft und ständig für sich Dinge fordert, keine wirklich geistliche Person ist. Aber derjenige, der dem Herrn dadurch dient, dass er das Wohlergehen der Gemeinde fördert, zeigt ein reifes geistliches Leben. Brüder und Schwestern zu verklagen, ist das Werk des Teufels. Für die Brüder und Schwestern zu sorgen, ist das Werk des Herrn durch seine reifen Kinder. Das ist echte und gesunde Geistlichkeit. Wir wollen noch zusammen beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du in deinem Sohn alles gegeben hast, was wir zu einem Gott wohlgefälligen Leben brauchen. Hilf uns doch bitte dabei, in Familie und Gemeinde deutlich zu machen, dass du die Herrschaft in unserem Leben übernommen hast. Herr, ich bete für alle meine Zuhörer, dass du sie reichlich segnest und sie zu einem Segen für andere in ihrer Familie und Gemeinde werden lässt. Amen. Liebe Zuhörer, ich möchte Sie auf unsere Infohefte hinweisen, die Ihnen Tipps und Informationen zu vielen aktuellen Fragen des Lebens bieten. Wir möchten Ihnen helfen, die Dinge des Lebens aus der Sicht Gottes zu sehen und aus einer persönlichen Beziehung zu ihm Hilfe zu finden. Fordern Sie bitte kostenlos und unverbindlich eine Übersicht über unsere Infohefte an. Gerne schicken wir Ihnen Informationsmaterial. Schreiben Sie bitte an das Missionswerk Werner Heukelbach, 51 700 Bergneustadt, Deutschland. Ich wünsche Ihnen von Herzen den Frieden Gottes und seine Bewahrung in allen Situationen Ihres Lebens.